Hallo, hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge vom Plattenpanorama Musikpodcast. Heute natürlich wie immer mit Martin. Hi Martin.
Hallo Dennis.
Hi. Und heute mit Henning Wieland, Chef von den H-Blocks.
Hi, schön wär's, hallo. Ihr schleimt euch ja gleich ein, also das dürfen meine drei Bandkollegen nicht hören.
Nein. Okay, mit Henning Wieland von den H-Blocks. Hi Henning.
Henning, wir freuen uns total, dass wir da sind. Boah, ich bin heute ein bisschen ich-bezogen. Ich bin das sonst gar nicht, aber wir freuen uns, dass du da bist und dass wir hier technisch, wir hatten ein kleines Vorgespräch gerade schon auch zusammengefunden haben, bei uns, die wir uns heute unterhalten über schöne Musik, gute Musik, rockige Musik, sanfte Musik. Wir lassen uns überraschen, weil Henning, für dich, auch ich weiß nicht, was Dennis für Platten mitgebracht hat und ich weiß auch nicht, was du für Platten mitgebracht hast und andersrum. Deswegen wird es für uns alle eine Überraschung.
Ja, schön.
Und ich mach's mal so. Ich stelle dich kurz ein bisschen vor für die, die dich noch nicht kennen sollten, wer auch immer das sein mag. Aber es ist, ja, ich saß davor und dachte, wie stelle ich Henning Wieland vor? Und ich habe mir ein paar Sachen einfach rausgeschrieben. Er ist Musiker, Sänger, Songwriter, Manager, Coach, Moderator und Podcaster und eigentlich auch vieles mehr. Und durch Hochs und Tiefs seines Lebens dürfen wir teilhaben, dass er genau an diesem Punkt durch diese Hochs und Tiefs in seinem Leben an unsere Podcast-Mikrofone geraten ist und heute mit uns reden darf und noch vieles mehr macht. Und sein Lernen aus diversen Tun hören wir oft in seinen Songs, die er produziert, die er mitproduziert, die er singt. Und vom Crossover zum Deutsch-Rock-Pop bis hin zu tanzbaren Lebensbejahen Tanz um dein Leben hat Henning Wieland uns was zu sagen und auch was zu geben. Gute Musik mit Inhalt, Rückhalt und vor allem mit Herz. Herz für das, was er tut. In meinen Augen ist es einfach nur Gutes. Herzlich willkommen, Henning Wieland, im Plattenpanorama.
Das hast du sehr schön formuliert und zusammengefasst.
Das ist sehr schön. Man könnte noch viel mehr sagen. Also ich habe ja in der Vorbereitung, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, also ging mir auch so. Man wird ja förmlich erschlagen. Das Internet ist voll von Henning. Und du hast ja schon echt so viel gemacht. Und je mehr man sich mit dir beschäftigt, dann ach, das hast du auch noch gemacht. Ach so, und jetzt hat er auch noch einen Podcast. Und dann warst du noch da unterwegs. Und das ist einfach nicht nur der Henning von den H-Vlogs. Oder der mal im Fernsehen bei Viva und bei einer Castingshow rumgehüpft ist, sondern das ist ja echt sehr, sehr beeindruckend, was du schon alles erlebt hast.
Ja, ich habe da lustigerweise jetzt heute auch nochmal wieder drüber nachgedacht, aber eigentlich muss man sich so vorstellen wie so ein Sechsjähriger im Candy Shop. Ich bin halt eben sehr, sehr neugierig und springe immer sehr gerne in kaltes Wasser oder es kann nicht kalt genug sein. Jetzt im hohen Alter, so Anfang 50, merke ich, dass sich die Neugierde so ein kleines bisschen konsolidiert. Also ich finde jetzt Themen, die für mich so wichtig geworden sind, dass ich mich darum kümmere. Und das hat sehr viel, oder beziehungsweise es war sehr, sehr gut, dass ich viele Sachen ausprobiert habe, weil ich jetzt so das grüne Gras auf dem Nachbargrundstück nicht mehr ganz so spannend finde.
Mhm. Und können wir jetzt daraus schließen, da du ja seit Anfang Juni auch einen Podcast zusammen mit dem Till hast, dass Podcasting über Musik gerade so dein Ding ist?
Also es sind zwei Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren. Beim Podcasten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das erste Mal über MySpace diese Podcast-Funktion gesehen. Später dann, jetzt vor 2-3 Wochen erst herausgefunden, dass Steve Jobs tatsächlich offensichtlich den Podcast erfunden hat, weil es eine Komposition aus iPod und Broadcast ist. Den ersten Podcast, den ich jemals gehört habe, ist, glaube ich, bestimmt schon 20 Jahre her, das waren die Do-Nots und das war totaler Quatsch, fand ich sensationell, aber für mich war vollkommen und glasklar, dass man damit nie Geld verdienen könnte. Und dann plötzlich war, und ich habe dann immer so spaßhalber gesagt, ist so ähnlich wie Radio, nur dass man es halt eben für sich privat nutzen kann. Naja, und der Rest ist Geschichte, aber am Ende des Tages fasziniert mich halt eben das Ventil, mit dem ich mich ausdrücken kann. Und das ist in erster Linie Musik. Und natürlich spreche ich da auch gerne drüber. Und da kommt ein Podcast natürlich gelegen. Aber das wäre jetzt nicht der Mittelpunkt meines Universums.
Okay.
Aber total interessant, mit welchen Themen ihr euch auch beschäftigt. Wenn man nur kurz jetzt mal in die letzten Folgen so reinliest, einfach auch Schlager war so ein Thema, logischerweise, ne? Ist ja ein Überbegriff. Ihr findet dann ja den Titel auch irgendwie wahrscheinlich während des Redens, dass er euch dann irgendwann einigt. Und habe ich nicht mit gerechnet, aber es ist ja auch schön, was Musik dann in einem bewegt. Und wenn du ein bewegtes Leben mit und durch Musik hattest, ist es ja auch umso schöner eben, dass sowas dann als Thema für einen Podcast für dich selber auch eine Rolle spielen darf.
Ja, also meine Affinität zu Medien im Allgemeinen, glaube ich, ist relativ früh sichtbar geworden. Ich habe ja Ende der 90er Jahre auch schon für Viva 2 moderiert oder das versucht zumindest. Aber als dann natürlich so, ich sag mal so vor 5-6 Jahren, als der Podcast halt eben auch wirklich ein Medium wurde, wo dann sehr schnell Leute halt eben unerwartet viel Geld verdienen konnten. Da bin ich natürlich oft angequatscht worden und alle haben gesagt, mach doch mal sowas. Und in der Zeit war es bei mir jetzt nicht gerade so, dass ich der heißeste Scheiß auf diesem Planeten war und einen Hit nach dem anderen in den Top Ten hatte oder eine Band, mit der ich gerade auf Tour war. Und dann ist mir aber klar, ich wollte nicht einfach irgendwas was raushauen oder irgendwas machen, was es auch schon mal gab, und habe lange Zeit nach einem Weg gefunden, wie ich letzten Endes über das sprechen kann, was mich fasziniert. Und ich glaube, dass beim Podcast wichtig die Rampe ist, ne? Dass die Zuhörer sofort wissen, okay, das ist jetzt eine Grundvoraussetzung, eine Grunderwartung, mit der ich in so einen Podcast von einer Stunde oder anderthalb oder mehr oder weniger reingehe. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, immer gut, wenn ein Gespräch entsteht, was lebhaft und vor allem glaubhaft und ehrlich ist.
Ja. Oh, da sind wir so froh, weil Dennis und ich unterhalten uns immer so oft darüber, warum haben wir diesen Podcast angefangen. Und wir, Dennis und ich, sind Cousins. Wir sind unser Leben lang schon irgendwie zusammen und haben genau das, was so gerade passiert und auch mit den Gästen, die bei uns vorher waren. Es entstehen so wunderschöne Gespräche aus diesem, wir kennen uns vorher nicht und finden auch einen Zugang zu neuer Musik. Das heißt, ich habe, auch danke Henning, jetzt schon mal vorab an dich, über dich eine ganze Menge lernen können in meiner Vorbereitung und auch über deine Musik und über andere Musik auch noch. Und ich bin gespannt, was ich und alle Zuhörenden und Dennis auch, von was du für Musik dann nachher noch mitgebracht hast,
ja.
Weil da immer Überraschungen dabei sind.
Genau, ich nehme das jetzt Absolut. Auch mal, deine Rampe, Henning, die du gerade angesprochen hast, nehme ich jetzt mal als Rampe, weil die Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast, die wissen, dass wir, also wir sind nicht so prominent wie du und Till, wir können ihr habt ja keinen Laber-Podcast, aber ihr redet ja auch sehr viel über persönliche Sachen, die interessieren die Hörerinnen bei uns ja noch nicht so, da müssen wir noch ein bisschen was tun, dass das soweit ist. Deswegen reden wir hier
Nummer 1
über
Vinyl Alben oder was?
Das ja, genau. Nicht.
Jeder Podcast ist ein Laber-Podcast. Also am Ende des Tages geht es um Entertainment, egal ob das True Crime, Quantenphysik oder Musik ist, also oder Porno oder keine Ahnung was. Es geht immer darum, dass Menschen sich unterhalten und dass es so spannend ist, dass andere zuhören wollen.
Das tun sie bei uns.
Ich dränge mich jetzt einfach mal in den Vordergrund, frecherweise, weil es ja auch mein Podcast.
Ja.
Und ich möchte euch ein erstes Album vorstellen, was ich zuletzt gehört habe.
Ja.
Und mal gucken, ob ich damit ein bisschen hier heute Abend die Stimmung sette. Und zwar gehen wir in die 90er. Und ich habe mir zuletzt angehört von Skunk and Nancy Stoosh.
Ich habe letztens erst im Plattenladen gesehen und stand davor. Ja, aber die war mir zu teuer, geil. Muss ich sagen. Aber
war zu teuer. Aber also einen der für mich bedeutendsten 90er-Jahre-Alben dieser Band.
Da kriege ich eine Gänsehaut.
Ja, geil, ne? Das Vinyl an sich ist relativ unspektakulär. Also sie haben da die CD einfach genommen und haben das Booklet mit diesen ganzen Fotos und den Texten, die man so in unserem Alter nicht mehr lesen kann, einfach abgedruckt und auch ein schwarzes Vinyl. Also nicht allzu spannend, aber es klingt hervorragend. Und bei mir war, also die 90er waren ja so, wir hatten ja noch keinen Shazam und so weiter. Und was wir in den 90ern aber sehr wohl hatten, und da bitte ich euch nochmal die Folge mit Hanna Plass anzuhören, was Dorfdiscos mit Teppichböden anbetrifft.
Oh ja.
Und eben in dieser Dorfdisco lief Woche für Woche mindestens einmal ein Song von Skunk and Nancy. Und ich bin nicht zum DJ durchgedrungen, um den zu fragen, was das ist, oder mir war es auch zu peinlich. Und ich habe dann irgendwann meine Freunde gefragt und keiner wusste es. Und dann irgendwann hat ein Freund gesagt, das ist Brazen Weep von Skunk and Nancy. Und ich habe gedacht, oh geil, jetzt weiß ich es endlich und bin dann im Plattenladen, im CD-Laden damals noch, habe es mir geholt. Und steile These, wenn die Drums in den zweiten Refrain reingehen, dann kommt ein relativ einfaches Fill-In über die Toms. Und das ist geiler als In the Air Tonight.
Henning Dennis ist Schlagzeuger. Das musst du vielleicht dazu wissen.
Du könntest aber auch gut der Bassist von den Donuts sein, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Aber,
mag der das auch?
Also das könnt ihr jetzt gleich vergessen, dass wir jetzt so einen Musiker-Talk machen, dass ich zu jedem Album die korrekte Playliste drauf habe und von Intro bis Outro genau weiß, welches Instrument wann
Nein, das machen wir nicht.
Aber
nein, ich auch nicht.
Zu Stoosh kann ich natürlich und zu Dorfdisco sehr, sehr viel erzählen. Aber mach erstmal weiter. Ich bin elektrisiert.
Also, sehr gut. Ich auch. Also, das ist von 96 das Album und das muss auch die Zeit gewesen sein, wo ich es dann da irgendwie in den 90ern gehört habe. Ist das zweite Album von der Band. Die haben ihr Debütalbum daraus gebracht, 3 Jahre davor, Paranoid und Sunburned. Das war noch eher so ein bisschen funkiger. Das hier ist ein bisschen erweitert durch das Spektrum, was Skin, die Sängerin, drauf hat. Also die haben sie auch mal Balladen mit reinlaufen lassen. Und dadurch hatten sie, denke ich, auch mal ihren Durchbruch in Europa mit diesem Album.
Ja, Hedonism war, glaube ich, dann so der Überhit von dem Album.
Ja, richtig. Und man hört allgemein auch, wenn man die beiden Alben miteinander vergleicht, dass es alles sehr viel ausgefeilter ist, was die Songstruktur angeht, was die Produktion angeht. Und danach kam ja hier Post-Orgasmic Chill. Da ging es noch mehr in Richtung Metal-Gitarren und ein bisschen Elektronika und Orchestral. Aber hier ist eben, hier sind sie Peak Skunk and Nancy. Und hier Skin zusammen mit Cass, dem Bassisten, Ace, dem Gitarristen, also richtig geile Rock'n'Roll-Names auch. Bis auf der Schlagzeuger, der hier ist einfach Mark Richardson.
Okay, ja. Das sind die Langweiler, so Dennis, die Schlagzeuger.
Ja, wir sind halt nicht so die Allercoolsten. Aber die Band lebt natürlich von diesen unfassbaren Melodien und der Emotion. Und Skin ist halt auch einfach eine Persönlichkeit, ne? Also, die ist irgendwie alles. Die ist People of Color, feministisch, aggressiv, emotional, krass, also wie die singen kann. Und hier bei diesem Album geht es eben nicht nur um Stadion, Rockballaden und so, sondern die legen los mit Yes, it's fucking political. Da brauchen wir auch gar nicht auf den Text einzugehen, um was es da geht. Ist nämlich fucking.
Es ist
political.
Auch keine Stadionband. Also das würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, mittlerweile. Also wenn sie groß genug wären, dann wären sie eine Stadionband, aber sie können halt.
Mit Stadionband meine ich gar nicht mal so die Größe, sondern auch die. Natürlich kann jeder die Songs mitsingen, aber natürlich Bon Jovi, selbst Green Day habe ich jetzt bei Rock am Park nochmal gesehen. Ja. Und ich liebe Green Day, gar keine Frage, aber das ist die haben glaubwürdige Punk-Songs, die aber tatsächlich Stadionhymnen sind. Also das ist Stadionrock auf glaubwürdigem Punk-Niveau, also sensationell, wie sag jetzt mal NoFX, die sagen würden, wir wollen jetzt unfassbare Mega-Dinger raushauen. Bei Skunk and Nancy muss ich sagen, das ist doch, es hat immer noch diesen Indie-Faktor gehabt. Ne?
Also das ist keine Flag-Waver-Band. Nee, ne?
Genau, das meine ich.
Ja.
Und also da fällt mir ein, 1996 haben wir auf dem, wie heißt denn das dänische große Festival nochmal?
Roskilde
gespielt, genau. Einen legendären Abend gehabt. Und vor uns haben Skunk and Nancy gespielt. Nicht auf der Hauptbühne, sondern gibt dann ja auch mehrere Nebenbühnen. Und wir dachten, das war für uns so das erste Mal so wirklich Europa. Dann spielte Skunk and Nancy und das Zelt war rappelvoll. Und wir, ist ja krass. Und ich glaube, Neil Young war Hauptact auf der großen Bühne. Und zwischen den Acts auf den kleinen Bühnen war dann immer so 2 Stunden Pause oder mindestens 60 oder 90 Minuten. Und wir dachten so, Alter, ey, und Skunk and Nancy vor uns und die haben gerade den Superhit und wir sind noch größer, weil wir danach kommen. Und dann, was wir nicht wussten, war natürlich, dass das Zelt dann leer war, weil die alle sich einen anderen Act angucken wollten. Und dann kamen wir auf die Bühne und wirklich 5 Minuten vorher waren vielleicht, da passten 5000 Leute rein, waren vielleicht irgendwie 150 Leute vor der Bühne und ich dachte, oh Gott, das kann ja was werden. ist alles gut mehr als gut ausgegangen. Es war einer der Top 3 Gigs, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, in der Kabine neben uns hat sich Skin warm gesungen. Und für jemanden, der nicht gerade, sag mal, bei der Geburt als Sänger ausgewählt wurde, war das natürlich schon sehr, sehr intimidating, also sehr, sehr einschüchternd. Ja. Also die Tonleitern und hoch und runter, und sie ist eine unfassbare Erscheinung, die ja erstmal sehr, sehr kühl ist, ne? Und so auch ein bisschen was Androgynes hat. Oder nee, wie sagt man was?
Das ist richtig,
ja. Von einem anderen Planeten so. Die sieht aus wie, ja, wie so ein Alien. Bildhübsch natürlich, ja, also gar keine Frage.
Ja, krass.
Aber dann, wenn du ihr begegnest, hat sie so was Unfassbares, gar nicht mal was Warmes, also was, ich hätte fast weiblich gesagt, aber es ist so was Vereinnahmendes, wie so ein Zauberwesen, also sagenhaft. Und dann singt die auch noch so und in den Texten packt sie auch ordentlich an, so, ne? Das ist jetzt nicht, das ist ja kein, Gott, jetzt fallen mir nur so Sachen ein, wo ich denke, darf man sowas sagen? Sie ist ja eigentlich kein Mädchen, sagen wir es mal so.
Ja.
Also, naja.
Nein, man glaubt ihr das auch definitiv alles. Und wenn sie das halt singt, dann arbeitet sie natürlich mit der kompletten Bandbreite, was ihre Stimme ihr so bietet. Und was sie da an orchestralen Arrangements reinpacken und fetten Gitarren, man nimmt das dieser Band absolut ab. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast auch, dass die immer noch es geschafft haben, so Indie und Alternative zu bleiben, obwohl sie bedeutende Erfolge hatten. Aber in ihrer Stimme, man nimmt ihr das alles ab. Also hätte jetzt Street Credibility, würde ich mal sagen. Und
bist du denn, hast du sie getroffen mal?
Ja, wie gesagt, beim Roskilde Festival sind wir uns begegnet.
Okay.
Und dann, meine ich, sind wir uns bei der Harald Schmidt Show auch nochmal begegnet. Aber nie so, dass wir jetzt ein Bier getrunken hätten oder uns irgendwie unterhalten hätten. Nee. Witziger war, dass wir im gleichen Jahr 1996 auf Europa-Tournee gegangen sind und hatten Dub War mit dabei. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Skindred könntet ihr kennen. Und der Sänger, also Skindred ist eigentlich die Nachfolgeband von Dub War. Der Sänger Benji hatte vorher diese Band Dub War, mit denen wir wir hatten sie in Europa halt eben bei uns als Support und wir waren Support bei ihnen in England und Großbritannien. Und der war stinksauer auf Skunk and Nancy, weil angeblich waren die wohl bei der gleichen Plattenfirma und Dub War hatte wohl einen Plattendeal unterschrieben und wurden gedroppt, weil Skunk and Nancy mit einer weiblichen Sängerin um die Ecke kam. Das war, wie gesagt, schon Anfang der 90er irgendwann. Ne? Ist natürlich für Benji dann noch gut ausgegangen, weil Skindred auch nochmal irgendwie richtig durch die Decke gegangen sind. Aber fand ich ganz witzig, jetzt gerade, wo du die Platte hochgehalten hast, dass das offensichtlich damals halt eben auch schon ein Thema war. Und auch so dieser kommerzielle Aspekt, gerade bei diesen Indie-Bands und auch gerade in England, wo man ja denkt, dass die darüber hinweg sind, dass da nicht so diese Form von Neid, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, stattfindet. Aber dass das ein intern politisches Thema da war, fand ich spannend. Also insofern war die Berührung zu Skunk and Nancy da auch sehr indirekt direkt.
Sehr schön, ey.
Also ich packe natürlich diesen Song, wie kann es auch anders sein, Brazen Weep, auf unsere Plattenpanorama-Playlist beim grünen Streaming-Dienstleister Spotify. hört euch das mal an.
Genau.
Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, geiles Album. Henning, was lief dann bei dir so?
Ist das egal? Also aktuell meinst du jetzt gerade, was ich so auf dem Plattenteller liegen habe?
Genau, was bewegt dich gerade so?
Ja. Also, was mich sehr, sehr bewegt, aus vielerlei Gründen, ist eine Band namens Scream. Ich weiß nicht, ob ihr von der mal was gehört habt.
Ja.
Die haben ein aktuelles Album raus, das heißt DC Special. Wer die Band kennt, weiß, dass sie aus Virginia, also in diesem Falle Washington D.C. kommen, in den frühen 80er Jahren gegründet und eigentlich die Vorreiter des heutzutage würde man New York Hardcore sagen, aber des D.C. Hardcore, der D.C. Hardcore-Szene gewesen sind. Und die Geschichte fängt eigentlich so an, dass wir 1999 in Amerika auf der Vans Warped Tour waren. Und die Vans Warped Tour ist, sag ich mal, hauptsächlich Punk geprägt, aber später dann 99 war deshalb legendär, weil eben auch erstmals Hip-Hop-Acts und verschiedene andere Genres dabei waren. Und wir hatten 98 schon in Europa die Vans Warped Tour gespielt und dann Kevin Lyman, der Gründer, hatte dann gefragt, ob wir nicht auch in Amerika Zeitenlust hätten. Und da spielten dann der damals noch fast, also in Deutschland zumindest, total unbekannte Eminem, die absolut auch in Amerika unbekannten Black Eyed Peas ohne Fergie damals noch, die relativ unbekannten Jimmy Eat World waren dabei, Blink 182, die gerade ihr erstes Album draußen hatten. Und dann natürlich so beiläufig Ice-T, Pennywise, MXPX, Bad Religion, you name it. Und die H-Blocks. Und wir brauchten natürlich auch einen Tourmanager. Und auf dieser Tour waren halt eben nicht nur Rockbands, sondern halt eben auch Skateboarder und BMXer und halt eben so Street-Sportler. Also viel sehr Punk- und Hardcore-affine Szene. Und wenn wir dann halt eben so über das Gelände gelaufen sind am Tag, bevor unsere Show startete, dazu muss man sagen, es waren zwei große Bühnen hauptsächlich. Und während auf der einen aufgebaut wurde, spielte auf der anderen Bühne eine Band für eine halbe Stunde. Und jede Band hat eine halbe Stunde gehabt. Das Line-up wurde erst morgens um 10 verkündet. Also das heißt, auch die Zuschauer wussten nicht, wer Topliner oder wer
es war wie ein Barcamp nur für Musik. Was dazu.
Ja, genau. Und vor allem war ab der ersten Band halt eben was vorne vor der Bühne voll. Ne?
Was noch weil du halt nicht kam. Wusstest, ob du was verpasst. Ne?
Family Events. Ja, genau. Und das war schon an sich natürlich ein Erlebnis, kann man sich vorstellen, wenn du 3, 4, 5 Wochen mit Ice-T, Eminem und den Black Eyed Peas unterwegs bist. Jedenfalls brauchten wir natürlich auch einen Tourmanager und wir hatten einen Tourmanager aus Amerika, mit dem wir übers Gelände gelaufen sind, der auch schon eine recht imposante Erscheinung war, so ein Glatzkopf und eigentlich ein sehr stiller Dude so und alle Leute, die so ein bisschen älter als 30, 35 Jahre alt waren, kamen immer auf uns zugelaufen und wollten mit Pete, unserem Tourmanager reden und ich dachte so, hey, was ist das für ein Vogel? Und dann gab es halt eben so Gigs, wo er dann sagte, wir waren damals alle unglaubliche All-Fans von dieser Pummel-Platte. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. All, nee. Nachfolge, oder die Band Descendants, könnt ihr euch was sagen. Mhm. Und ja. All ist die Band Descendants ohne den Sänger Milo. Und da spielte die für mich eine der drei geilsten Platten aller Zeiten, ist halt das Album Pummel. Und die meisten Songs wurden von dem Bassisten Carl Alvarez geschrieben. Und einer dieser legendären Momente mit unserem Tourmanager Pete war, dass wir auf dem Bus saßen und er sagte, "Hi guys, I want you to meet a friend of mine. His name is Carl and he plays in a band called All." Und dann kam Carl Alvarez da rein. Also nur solche Momente. Und immer wenn es um Backstage-Partys bei Eminem auf dem Bus oder bei Ice-T ging, dann war er immer derjenige, der gesagt hat, ja, ihr steht auf der Gästeliste, ihr könnt da rein. Und also es war schon sehr, sehr beeindruckend. Kurzum, es stellte sich heraus, dass Pete eigentlich der eigentliche Rockstar bei uns auf dem Bus war, nämlich der Sänger von Scream. Und ganz, ganz viel später habe ich erst erfahren, dass Scream eine Band war, die Anfang der 80er Jahre durch die Gegend getourt ist. Und irgendwann so Mitte der 80er Jahre ist der Trommler ausgestiegen und sie brauchten einen neuen Trommler, haben dann einen 17-jährigen Kollegen verpflichtet, der mit ihnen auf Tour gegangen ist. In L.A. sind sie dann irgendwann aus Geldmangel gestrandet. Und der Trommler hat ein Angebot von Nirvana bekommen und ist letzten Endes der Schlagzeuger und dann letzten Endes Gründer von den Foo Fighters geworden. Der Bruder
von... Das hat er auch in seiner Biografie, hat er davon auch berichtet. Das war so krass.
Ja, genau. Die habe ich jetzt nämlich auch letztes Jahr gelesen. Und da erzählt er diese Momente, da erzählt er von diesen Momenten mit Pete, wie er in dem Van sitzt.
Alter, wie er da berichtet hat, was da für Zustände dann gewesen sein müssen. Aber der war ja damals schon so Rock'n'Roll, ne?
Ja. Und wenn man die Biografie gelesen hat, dann hörst du halt eben, wird ja über Seiten hinweg beschrieben, wie er mit Scream auf Tour war, wie Pete Auto Bulli gefahren ist, er daneben saß und sie Thunfisch aus Dosen gegessen haben und so weiter. Und als ich dieses Buch gelesen habe.
Corndogs gegessen haben die ganze Zeit, ne?
Ja, genau. Ich war aber so elektrisiert, weil ich dieses Gefühl so tierisch kannte. Ich kannte dieses Gefühl, neben Pete zu sitzen, während er mir all diese Geschichten erzählte, ohne dass ich wirklich wusste, wer da eigentlich neben mir sitzt. Und sein Bruder Franz, der auch in der Band spielte, hat dann auch 2 Jahre lang bei den Foo Fighters gespielt. Und wir waren auch bei Pete zu Hause. Und tatsächlich ist Dave Grohl ja relativ jung gewesen, als er bei Scream eingestiegen ist. und wurde dann halt eben auch ein wichtiger Teil der also die Familie von Pete und seinem Bruder Franz wurde dann halt eben auch ein wichtiger Anlaufort für Dave Grohl. Und deshalb hingen da auch so Jugendbilder von Dave Grohl rum. Und naja, das war eine absurde Szenerie grundsätzlich. Jedenfalls habe ich dann vor 2 Jahren mich sehr, sehr extrem für meine Beziehung zur Punkmusik habe ich angefangen, dem nachzugehen. Und einer der ersten Ansätze war der, dass ich einen Anruf von Fat Mike von NoFX bekam, der ein Punkrock-Museum in Las Vegas aufmachen wollte. Und deshalb bin ich hingeflogen. Das habe dann damals halt eben erst nur noch die Baustelle gesehen, aber habe Interviews mit Mike gemacht. Und ja, to make a long story short, war dann auch im Joshua Tree Park bei meinem Freund Pete, mit dem ich dann halt eben auch über Punkrock und Punk und alles Mögliche mich unterhalten habe. Und in der Vorbereitung für das Gespräch mit ihm habe ich dann ein Interview mit Dave Grohl gelesen oder gesehen, wo er den Hintergrund zu dem Song My Hero nannte. Und dieser Song ist tatsächlich über Pete geschrieben worden. Wie auch immer, als wir dann bei dem Interview saßen, sagte er, ey Henning, wir haben eine neue Platte mit Scream aufgenommen. Die hat er mir dann vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren vorgespielt und ich war elektrisiert. Ich wusste, dass sie seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren nichts mehr gemacht hatten. Und habe gesagt, ey Pete, das ist Wahnsinn, das ist unfassbar. Und ich fand die ganze Platte unglaublich gut. Naja, und die ist dann im September letzten Jahres veröffentlicht worden. Und ich bin dann eigentlich Anfang diesen Jahres, habe ich ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, die Single DC Special Schalalalala ist für mich der Übersong der letzten 10 Jahre. Unfassbar gut. Und habe dann ganz, ganz langsam, weil ich mich nicht wirklich dran getraut habe, weil 80er oder der frühe Hardcore war jetzt nicht so meine Baustelle, habe aber total unterschätzt, dass die Jungs ja oder dass die Band Hardcore und Punk gemacht haben, als es noch gar keine Role Models gab. Also die haben sich, sind aus, sagen wir, eher von New Wave und von fast schon den, ich hätte gesagt, jetzt Morrissey oder den Smiths beeinflusst gewesen. Und Pete singt unglaublich. Und diese Platte ist einfach sagenhaft. Und jeder, der glaubt, in irgendeiner Form was mit Gitarrenmusik zu tun haben zu wollen, und jeder, der schon mal den Begriff Punk in den Mund genommen hat, der sollte sich diese fucking Platte mal reinziehen, weil es ist Musikgeschichte. Und es ist wahrscheinlich, wenn da nur ein Hit drauf. Aber ich habe in den letzten Jahren auch viel darüber gesprochen, wie wir Musik hören und wie ich langsam lerne, halt eben auch mir mal Musik zugänglich zu machen, von der jetzt nicht unbedingt einfach nur schnell konsumierbar ist. Und diese Platte ist einfach für mich, eigentlich hätte ich nur diese Platte mitbringen können und wäre gut vorbereitet gewesen.
Geil. Das ist gut. Ich bin ein bisschen sprachlos über deine Storys, dass ich heute wieder was dazugelernt habe, in welchen Metiers du dich bewegst und wie auch immer.
Das ist bei mir auch immer so, wenn ich mich mit einer Musikrichtung beschäftige, dass dann Ikonen aus dieser, dass dann so Fat Mike anruft, wenn ich mich für Punk interessiere.
Ja,
klar.
Das ist jeden Tag fast.
Der ruft so viele Leute an, wenn er drauf ist. Und das wundert keinen, glaube ich.
Ich habe aber auch, also das ist immer so das Schöne, dass halt Musik verbindet immer. Und auch dieser Zugang zu Musik, den zu finden, wie du es eben gesagt hast. Ich habe auch manchmal, ich bin so ein Coverkäufer und manchmal habe ich einfach Platten da, die sehen toll aus. Und dann kriege ich da Musik, wo man das zweite oder dritte Mal reinhören muss. Und ich glaube, dieser Zugang zu Musik, den anders zu finden, ist bei manchen Bands und bei manchen Musikrichtungen einfach total wichtig. Und Scream, ehrlich gesagt, ich höre hier nach unserer Aufnahme gleich rein.
Genau, also wir packen für Henning von Scream die DC Special Schalala auf die Playlist.
Ja, und bitte, also macht euch die Mühe, ja, und hört das Album mal durch. Also wenn ihr, weißt du, wenn du so die ersten 3 Minuten von einem Song gehört hast, kann man auch gerne mal weiterskippen. Aber da ist wirklich alles drin von, wie gesagt, den frühen Smiths. Die Stimme von Pete ist einfach so unglaublich, bis zu Grunge. Also da hörst du Stone Temple Pilots. Aber trotzdem ist es jetzt nicht wie die Time to Move von H-Blocks, hätte ich fast gesagt, wo man denkt, so jetzt müssen sie sich mal für ein Genre entscheiden, sondern allein nur die Stimme, nur die Stimme und die Melodien sind unfassbar. Es ist einfach so genial und die Band hat so verdient. hätte es verdient, nochmal gehört zu werden.
Ja. Wir sind ein Musikpodcast, wir sind ein Album und kein Playlisten-Podcast und deswegen werden wir das tun. Martin, was hast du gehört?
Ich habe ganz viel gehört, aber mir fiel gerade noch ein, ich habe im Keller noch meine Body Count CD mit Ice-T.
Hör ich jeden Tag mindestens einmal.
Das ist genau, es ist so, ich muss Mama, aber auch da. Wir haben aber auch tatsächlich.
And I'm Ice Motherfucking Tea, bitch.
Genau. Und ich habe die definitiv noch und ich werde sie auch nie weggeben, weil das Geschichten hat, diese Platte, wo ich mit meinem Kumpel Tobi früher immer in der letzten Reihe im Bus zur Schule gesessen habe und wir uns unseren Walkman geteilt haben und er hat Bodycount gehört und ich habe gesagt, was ist Bodycount? Man muss dazu sagen, ich bin 2 Jahre jünger als er. Er hatte schon Zugang zu dieser gefährlichen Musik, ich noch nicht. Und dann, naja, ob es heute noch, aber gut, es war Ice-T mit spezieller Musik. Und bevor ich meine letzte Platte, die ich gehört habe, vorstelle, Henning, ohne es hier Fanboy-mäßig zu sagen, diese Platte CD von, ich halte gerade H-Blocks Time to Move hoch, ich habe in meiner Vorbereitung auch gelesen, euer Rising High Erstauskopplung oder erstes Single war so Mundpropagandamäßig, irgendwie ging die nur rum. Und ich muss mich daran immer erinnern, an diese CD, die ich gekauft habe, als erster in meiner Schule. Das kannte euch keiner irgendwie und ich habe euch irgendwo gehört, gesehen, ich weiß es auch nicht mehr genau, weil ich krieg's nicht zusammen. Und ich habe auch Mundpropaganda gemacht, ohne mich jetzt einschleimen zu wollen, aber Dennis kann es bezeugen.
Ja, bei mir.
Ihr seid ja aus Köln,
ihr habt mich da. Nee, Hannover.
Okay. Hannover. Ja, im Bad haben wir gespielt. Wie heißt es? Schwimmbad? Oder wie hieß das denn?
Schwimmbad, im Bad. Ja, das, genau. Bad war so, das war so ein altes Schwimmbad. Academy.
Und da haben wir ganz früh, in 92, 93 schon gespielt.
Ja, da war ich 12. Da haben meine Eltern, ich bin Lehrerkind und Erzieher. Ich weiß, das wäre damals nicht gegangen. Heute schon anders, aber da wäre ich mitgegangen. So. Aber ich bin froh, diese CD noch zu haben, original von früher. Und dass wir uns heute mal unterhalten, ist schon mal legendär. Und ich weiß gar nicht, wie ich das toppen soll, was du jetzt gerade erzählt hast. Ich habe eine ähnliche Story. Ich bin Autorennen gefahren eine Zeit lang. Und im Team nebenan, also die kleinsten Rennen, die es so gab, ne, so wirklich mini, mini, mini. Ich musste nur Geld bezahlen, hatte aber eine Menge Spaß. Und in unserem Nachbarteam war immer so ein älterer Herr mit Locken, Kurt, das war Kurt. Mit Kurt haben wir mal ein Bierchen getrunken nach dem Rennen und all sowas. Und irgendwann kamen auch so Leute an und sagten immer, hier, Kurt, kann ich mal ein Autogramm haben? Und dann habe ich gesagt, das ist cool. Und dann hat er da Autogramme gegeben und dann habe ich gesagt, Kurt, was ist denn los hier? Was ist, ne? Kurt Ahrens ist der letzte überlebende Porsche-Werksfahrer von Le Mans, der mit Steve McQueen zusammen Rennen gefahren ist. Also so eine Urlegende. Und ich habe es halt einfach nicht gerafft. Krass. Ich saß auch immer da und es war halt Kurt. Und Kurt war aus Braunschweig. Und der wird heute, solange er noch lebt, ich habe ihn lange Jahre nicht gesehen. Aber an diese Story habe ich mich gerade erinnert, gefühlt, als du das auch sagtest, Mensch, ja, da lief so ein Glatzköpfiger rum. Das ist die Story für Kurt für mich, weil Kurt ist einfach eine Legende, eine lebende Legende gewesen, die ich nicht kannte, aber mich umgeben habe mit ihm. War eine schöne Zeit, ich fahre kein Autorennen mehr, zu teuer und danke für die Erinnerung an diese schöne Zeit.
Ja, danke für deine
Ich habe Erinnerung. Was gehört, um wieder zurück zur Musik zu kommen. Ich habe einen Coverkauf gemacht und der Coverkauf, ich bin gespannt, ob ihr das kennt, ich kannte es nicht. Coverkauf, so sieht's aus. Frank and Damien, Juniper Road. Für mich, Henning, ich gehe in einen Plattenladen und gehe manchmal so Platten durch. Das war ein Coverkauf im Internet beim großen Plattenverkaufsgeschäft. Ich muss es vom wegnehmen. Ich kann euch nicht sagen, wie Frank und Damien mit Nachnamen heißen. Ich habe versucht, das rauszufinden. Es steht auf der Platte. Ja, sehr sympathisch. Es steht nirgends auf der Platte drauf. Es ist im Internet nicht zu finden. Die haben keine Internetadresse. Die haben nur Facebook, Instagram und Musikstreaming-Sachen. Und das wundert mich total. Also da kannst du mich vielleicht auch gleich nochmal aufklären, Henning, wie das funktioniert, dass Musiker Frank und Damien heißen, aber sich nicht öffentlich machen. Ich bin Frank irgendwas. Also man kommt sicherlich an die ran über das Management, sind aus Frankreich.
Weißt du, wie Charles Soul und Eddie mit Nachnamen heißen?
Also, es funktioniert. Also die sind nicht unbekannt, weil sie tatsächlich Musik produzieren und ich habe es gekauft. Also irgendwer wird es auch noch gekauft haben. Im Soulbeat Music Label sind sie unter Vertrag. 2023 ist dieses Album entstanden. Es sind 11 Songs drauf. Die beiden sind aus Frankreich und haben eine wunderschöne Schallplatte rausgebracht. Also, es ist, wonach sieht's aus? Frage ich euch mal.
Californication.
Californication? Ah, du bist dann gleich so. Das
sieht so ähnlich aus.
Wie Californication auf dem Feld.
Sieht, ja. Also, interessanterweise haben sie das tatsächlich das ganze Album auch in Kalifornien aufgenommen. Obwohl ein bisschen
nach das Ohio von Slipknot aus.
Franzosen sind.
Ja.
Und die Schallplatte ist weiß. Ob die Farbe jetzt eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich fand es ganz toll. Es passt halt schön zusammen. Ist ein kleines Dankeschön noch in der Platte drin an diejenigen, welchen, die diese Platte kaufen. Und was ich noch schön fand, eine Textzeile, die auf dem Danksagungsschreiben hinten drauf steht. Life is so beautiful when we can share our passion with you. The road will be long and beautiful, thanks to all of you mentioned above. Also ist tatsächlich so ein bisschen, ich bin ja so ein emotionaler Musikhörer und diese lange Straße, die begleitet uns, glaube ich, durchs Leben. Und das hat mich bei dem Cover angesprochen, dass tatsächlich so in dieser Einsamkeit, wo die beiden sich da bewegen, auf der langen Straße lang gehen und viel Raum für etwas da ist. Und ich denke, in der Musik, die die beiden machen, die sich im Bereich von Folk, Country, Indie, Rock und Blues Anleihen sind mit drin bewegt. Man hört mal ein Banjo, Stahlsaiten, Gitarren und alles wirklich richtig schön elegant arrangiert, recht ruhig gehalten, ohne Aufregung und ohne Hetze. Und mit dieser Musik, die man hört, kriegt man so Entspannung und so eine fantastische Stimmung von Ankommen, aber auch irgendwie so ein bisschen Aufbruch. Das ist ganz toll so mitzukriegen, weil der Sänger Frank, der, wie auch immer er mit Nachnamen heißen mag, es erinnert so ein bisschen an Jack Johnson, Ben Harper, John Mayer ist so ein bisschen drin. Donovan Frankenreiter, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, Henning, ist auch aus Kalifornien, sagt dir was? Mit dem, ja, natürlich, klar. Na guck, und mit dem haben sie einen Song produziert und zwar heißt der, wer wundert ist, California heißt der. Und mit dem, also der war auch Produzent von dem Album und der eine Song ist mit ihm zusammen. Jetzt sag mir nicht, dass du auch eine Story mit Donovan Frankenreiter hast.
Doch, tatsächlich. Allerdings nur in Verbindung auch noch mit Jack Johnson und Pohlmann dazu. Kann ich vielleicht auch später nochmal erzählen. Was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, die Franzosen sollten eigentlich für jeden Musiker oder auch für den jungen Henning Wieland hätten ein gutes Vorbild sein können, weil ich kenne kaum, also mir würde jetzt kein Beispiel für schlechte Musik aus Frankreich einfallen. Also klar, Musik, die ich, Mireille Mathieu ist jetzt nicht auf meinem Plattenteller, aber trotzdem würde ich ihr Handwerk nicht absprechen wollen. Aber jetzt mal so ein Insider, wenn du als Band bei einem Major-Label unterschreibst, dann würden die erstens dir verbieten, nicht deinen Nachnamen zu nennen oder zumindest nicht im Internet irgendwo deinen Nachnamen auffindbar zu machen. Und zweitens würden die dir sofort ein solches Cover verbieten, weil man muss die Gesichter der Band sehen und so weiter und so fort.
Ja.
Wenn eine Band versteht, dass ihr, sag mal, ihr Produkt als Ganzes auch in der Form des Plattencovers halt eben transportiert werden kann und werden muss, weil man dann halt eben das ganze Paket verstehen muss, wirkt es natürlich viel, viel tiefer, ohne dass ich jetzt einen einzigen Song von dieser Band gehört habe, weil dieses Plattencover sofort schon was verspricht und du bist sofort in so einer Stimmung drin, dass du verstehst, ja, okay, die haben, denen geht es nicht so sehr darum, dass sie erkannt werden, denen geht es nicht so sehr darum, dass dieses, ja, dieses Face-Faming halt eben stattfindet, sondern konzentriert euch auf die Musik und das ist das, was ihr erwarten könnt. Ne? Und das ist großartig und spricht natürlich halt eben für die Franzosen.
Und für diese Platte auch. Also du, was du gerade gesagt hast, dieses Interessante, diese lange Straße, man kriegt wirklich eine Überraschung und eine Vielseitigkeit in dieser Platte, die wirklich dich eben Jack Johnson-mäßig an so Surfgewässer, an Strände ranführt. John Mayer, Kalifornien, Wüsten, es ist so verlassene, ruhige Ebenen. Also man kriegt da wirklich, wirklich viel und die bewegt diese Musik. Es war richtig schön zu hören und ich habe mich gefreut, die mit meinem Kauf unterstützt zu haben. Wie auch immer das Geld bei denen ankommt, aber ich bin froh, diese Platte in meiner Sammlung zu haben. Und der Rolling Stone hat es damit beschrieben, dass teils Reisetagebuch, teils eingängiges Album, Juniper Road wird sie mit Sicherheit verzaubern. Und anders kann ich es halt nicht sagen. Danke, Henning, für diesen Hinweis darauf, dass die Gesichter nicht zu sehen sind, weil man kriegt die Gesichter erst innen drin mit so einem Inlay. Ups, da sieht man die dann auch nochmal, aber man muss erst kaufen. Ne? Also sie sind nicht draußen drauf. Also da danke für den Hinweis, dass das ein Hinweis sein könnte, dass die nicht beim Major Label sind, wenn man nur so ein Plattencover eben mal schnell sieht. Auf die Playlists kommt der Startsong drauf von der Platte Home, heißt der. Es fängt mit so einer Orgel an, so ein bisschen wie so Gottesdienst irgendwie, in Amerika, gospelmäßig irgendwas und geht dann sehr schnell in so ein country-eskes Ding rein. Ach, fand ich richtig toll. Ich will jetzt auch gar nicht reden, was da noch für Musik mit draufkommt. Hört rein und hört euch, wie bei Hennings Tipp, das ganze Album dann mal von unserer Playlist danach an.
Sehr geil. Sehr cool. Auf jeden Fall. Mega-Tipp. Mhm.
Das werden wir tun.
Und Frankreich, warte mal, bevor wir weitermachen. Wir nehmen heute einen Tag nach der Olympia 24 Abschlussfeier auf. Und ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, Henning oder Dennis. Ich habe mich gestern mal nicht durchgequält, das zu gucken, aber ich habe ein bisschen reingeguckt in diese Abschlussfeier. Und interessant fand ich es, dass in einer Folge haben wir, Dennis, über außergewöhnliches Vinyl gesprochen und es kamen zwei goldene Schallplatten drin vor, die mit der Voyager im Weltraum rumeiern. Und die waren auch Thema bei der Abschlussfeier von Olympia gestern, dass nämlich der Regisseur, der diese Abschlussshow produziert hat, diese zwei goldenen Platten als Anlass genommen hat, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und ein außerirdisches Wesen hat diese Platten gefunden und ist jetzt auf der Suche nach den Informationen und nach den Daten auf der Welt und war schön verpackt in unsere goldenen Schallplatten, die wir auch schon mal so angerissen haben. Mhm. Und da kamen wundervolle Bands zum Vorschein. Ein schöner Mix, Phoenix hieß die Band, die da gespielt hat.
Ah, ja, mega.
Ja, und ich bin ja nur hier Plattenpanorama Musikpodcaster, ich kannte die nicht. Und
was?
Nee, ja, ist erschreckend. Ich habe mich selber erschrocken, weil die wirklich.
Nicht zu verwechseln übrigens, entschuldige, dass ich da wieder ins Wort falle, nicht zu verwechseln mit der Band Phoenix, TX für Texas, die tatsächlich auch auf der Vans Warped Tour 1999 mit dabei waren. Und das hatte ich anfangs immer verwechselt, weil als Phoenix aus Frankreich plötzlich auf den Markt kam und alle coolen Leute davon gesprochen haben, da habe ich immer erzählt, ja, mit denen war ich auf Tour, was natürlich nicht stimmt und dafür entschuldige ich mich hier schon mal.
Okay, ist angekommen. Und ich werde von denen eine Platte kaufen, weil ich fand es fantastisch. Vampire Weekend, der Sänger, war auch mit dabei. Habe ich letzte Woche vor zwei Wochen im Podcast vorgestellt, die Platte. Ach, sehr schön. Dennis, wir müssen weitermachen. Dennis guckt schon auf die Uhr. Ich sehe es in seinem Gesicht.
Ins Reden.
Er guckt auf die Uhr.
Ich sehe es in deinem Gesicht. Ich mache so.
Ja, mach mal.
Henning, wir machen hier kein Werbeblock, aber Ende September bringt ihr, weil wir sind ja immer noch, wir heißen der Musikpodcast, aber wir sind ja auch ein bisschen der Vinyl-Podcast. Und es begibt sich ja zu diesem Jahr das 30-jährige jährige Jubiläum eures Debütalbums Time to Move, was ihr auf Vinyl auch wieder veröffentlicht, in diversen Versionen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und am 8. August 1994 ist Time to Move veröffentlicht worden. Also ist gar nichts, also erst jüngst gerade 30 Jahre alt geworden. Und ich hatte jetzt kurz bevor wir den ersten Versuch gestartet haben, diesen Call zu machen, waren wir in heller Aufregung, weil es um die Setliste geht und wir wollen auch ein neues Material veröffentlichen und wollen tatsächlich nach der Tour, die wir im Oktober startet, auch nochmal wieder ins Studio gehen. Und es ist einfach ein unfassbarer Segen, nochmal so spät die Möglichkeit zu haben, nochmal wieder neu darüber nachzudenken, wie man altes Material in Szene setzen kann.
Ich fand das in einem Interview ganz schön von dir zu lesen, dass gerade zu dem Thema, wie du sagst, dass du oder ihr dankbar seid dafür, dass diese Platte speziell wahrscheinlich euch auch das heutige Leben ermöglicht, wie ihr es leben dürft und auch die Musikleidenschaft so ausleben dürft, wie ihr das gerne möchtet. Aber dass genau auch dieses in dem Interview wurdest du, glaube ich, auch gefragt, Mensch, ja, warum bringt da denn nichts Neues raus? Und dass ihr ganz bewusst auch sagt, Mensch, okay, wenn man H-Blocks auf der Bühne erwartet, dann soll man das auch kriegen, was man erwartet. Und dass eben auch so viel Neues gar nicht kommen muss, aber ein bisschen was. Zwei neue Songs, glaube ich, sind mit dabei. Ob es jetzt noch mehr geworden sind, darfst du uns gerne verraten.
Ja, also es wird auf jeden Fall noch mehr von H-Blocks kommen, aber die große Frage ist natürlich immer, die Kunst ist es, sich immer wieder neu zu erfinden. Und wenn man so ein Album gemacht hat, was durchaus ja halt eben sehr überraschend war, weil das zu einer Zeit kam, als gerade deutschsprachige Musik eher im Fokus war, zumindest in Deutschland, und keiner sich vorstellen konnte, dass eine deutsche Band mit englischen Texten überhaupt in irgendeiner Form, sagen wir mal, eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Dem sind wir 30 Jahre hinterhergelaufen. Und mit etwas Abstand ist mir mittlerweile halt eben auch bewusst, dass ich mein Hobby nie zum Beruf machen kann. Und das vielleicht 30 Jahre lang versucht habe. Aber Kunst entsteht ja in einem Moment, in dem man aufmerksam genug sein muss, zu verstehen, dass es etwas ist, was raus muss. Und viel zu häufig war es so, dass ich dachte, wir müssen eine neue Platte machen. Ich muss neue Songs schreiben oder neue Texte schreiben. Und dadurch entsteht viel Abfall, sag ich jetzt mal, der natürlich auch raus muss. Aber wir sind jetzt in einer Situation, wo wir tatsächlich, glaube ich, zum ersten Mal wieder seit Time to Move sehr, sehr befreit Musik machen können. Und ich hoffe, dass man das hören wird. Aber zunächst mal, glaube ich, ist es ja, merke ich, dass halt eben die Tour ist komplett ausverkauft. Die Leute wollen offensichtlich halt eben die Band nochmal auf der Bühne sehen. Und dann will man natürlich, oder würde ich auch gerne 90 Minuten Hits hören wollen, ne? Und das versuchen wir anzubieten. Ja,
das ist sehr schön zu hören.
Hits, Hits, Hits.
Geil. Hits, Hits, Hits. Also ich kann ja nur sagen, für mich seid ihr definitiv eine Festivalband, weil ich euch am häufigsten auf Festivals gesehen habe und nicht auf Headliner-Tour. Und ich durfte euch auch letztes Jahr in einem Open Air sehen in Essen. Und
okay.
Du erinnerst dich?
Ich war neidisch.
Mit den Fanta 4.
In der Zeche Zollverein, ja. Und ja, das war unfassbar, weil ich habe mich mega gefreut, dass ihr da kommt. Und ich wusste, das wird jetzt gut, weil es auch Sommer und alles war perfekt. Und dann fangt ihr an mit Power. Und ich habe gedacht, mich bläst es gleich weg. Und dann, man hat dann den ganzen Gig über hat man einfach gespürt, wie sehr ihr einfach Bock auf das Ganze noch habt. Und man spürt die Energie bei euch noch. Und da ist überhaupt nichts geschauspielert oder okay, das ist jetzt halt mein Beruf und heute muss ich hier halt arbeiten oder so, sondern ihr habt halt Bock gehabt. Und dass die Leute das auch so hören wollen, das hat man auch in diesem Setting gemerkt, ne? Weil am Anfang war man noch so. Ja, geil, auch geil, auch geil. Und irgendwann wurde man so ein bisschen schwitziger. Man wusste, man hatte den ganzen Abend noch so vor sich und man wollte eigentlich nicht so früh so verschwitzt sein. Und dann hast du aber gesehen, so aus allen Reihen, so die Leute so sind umgefallen und haben gesagt, ich muss jetzt mal kurz nach vorne. Und irgendwann waren wir dann alle vorne und irgendwann hat sich vorne, was ich überhaupt nicht gedacht hätte in diesem Kontext an eine Firmenfeier, hat sich dann ein Circle Pit gebildet und du warst dann mit Managern um dich herum in einem Circle Pit und alle haben sich so verhalten, wie man sich halt im Circle Pit verhält, im Sinne von eskalieren, aber auch aufeinander aufpassen. Und das war einfach nur so geil. Und habe ich gedacht, ja genau, das alle wollen das und alle wollen, dass ihr wieder da seid. Das ist so toll, dass ihr wieder da seid, Henning.
Noch da seid.
Ja, das ist sehr schön, das freut mich.
Und ich habe mir direkt danach, weil damals hatten wir ja nur CDs, habe ich mir natürlich Get in the Ring sofort besorgt und ich freue mich insbesondere, dass ich mir... ja, es reicht jetzt, aber ich freue mich, dass das Time to Move jetzt auch auf schönen farbigen Vinyl kommt und ich werde es mir selbstverständlich besorgen.
In Weiß, und, Schwarz und Rot ja. Kann man es kaufen.
Aber also... Der Hintergrund meiner Frage,
Henning. Das sind natürlich sehr politisch sehr inkorrekte Farben.
Sehr gut, sehr unkorrekt. Wenn ihr das so deswegen kaufen doch nur eine davon und nicht alle.
Fällt mir gerade auf, wo du das so aufgezählt hast.
Aber ist euch das Medium insbesondere wichtig oder ist da einer von euch in der Band, der gesagt hat, ich will aber auch, dass da jetzt farbiges Vinyl rauskommt? Oder ist das Label, das sagt, das müsst ihr jetzt aber machen, weil... Die Boys aus den 90ern, die sind jetzt einfach in dem Alter und die haben Bock, Geld in Vinyl zu investieren oder ja, sag mal.
Nee, tatsächlich ist es so, dass wir, also es gab eigentlich, ich glaube, fast alle Platten gibt es auf Vinyl. Und Time to Move wurde dann später auch in Belgien und Holland lizenziert und in Amerika, glaube ich, auch als also Vinyl-Ausgabe. Aber wir sind ja im Prinzip so ein bisschen wie eine Jungfrau zum Kinde zu dem dritten oder vierten Frühling unserer Karriere gekommen und hatten nie geplant, nochmal was Neues zu veröffentlichen und haben gesagt, okay, wir können ja nochmal ein paar Festivals spielen. Und das wurde dann immer, also die Energie wurde auf der Bühne, aber auch vor der Bühne immer größer, sodass wir dann irgendwann das Angebot bekommen haben oder uns selber gefragt haben, wollen wir nicht eine Tour spielen? Und die ist dann so erfolgreich in den Vorverkauf gegangen, dass wir dachten, okay, irgendwas muss man ja anbieten können und da passt natürlich das 30-jährige Jubiläum und es gibt kein Plattenlabel oder zumindest noch nicht, das ist alles in Eigenregie entstanden und unser Trommler Steady ist ein Freak, was den Bereich angeht, gerade was so Ästhetik und Design angeht und da war ihm die Mehrfarbigkeit des Vinyls auf jeden Fall sehr wichtig.
Cool.
Sehr schön.
Und dieses hässliche Plattencover ist ja schon... Das Plattencover ist ja schon deshalb so ikonisch, weil es so unfassbar hässlich ist.
Nein, das ist 90er.
Jeder sich fragt, ja, das war ein 90er.
Da hat Henning, nee, pass auf, da schließt sich ein Kreis, Henning. Du hast hier schon gesagt, du bist hier der EDV-Nerd schlechthin, also ironischerweise gesagt. Du hast wahrscheinlich das Bild hier, hast gesagt, oh, geiler Hai, komm, ich zieh das mal größer und hast aber nur eine Ecke angefasst und deswegen ist das so verschoben. Ist das die Story hinter diesem Cover?
So ist es. Pass auf, der Witz ist, die Agentur, die Werbeagentur, die damals dafür zuständig war, die gibt's immer noch. Und die sind sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und die waren, also ganz, ganz lieben Gruß, falls sie uns sehen sollten oder uns hören sollten. Also haben uns waren sehr, sehr supportive oder unterstützend, was ja. Sagen wir die Grafiken jetzt für das Album anging.
Ja, ist doch cool. Also alles nur Spaß, weil dieses Albumcover, ich glaube, die Menschen aus den 90ern, die euch gehört haben oder auch nicht gehört haben, also dieses Cover kennt man und diesen Hai da drauf auch. Und ich überlege gerade, ich mag Haie und ich bin auch Taucher und so weiter. Vielleicht unterbewusst hat mich dieses Cover immer, ich fand Haie immer faszinierend. Vielleicht war es das ja, dass ich Haie irgendwie interessant finde, weil ich wissen wollte, wie die in echt aussehen.
So, Martin. So, ich läute mal hier, ich spiele mal unseren virtuellen Jingle ein und wir eröffnen die Runde, was wir denn zuletzt gekauft haben.
Ja, mach mal.
Und jetzt... Die Band, die ich jetzt zeige, die macht genau das alles richtig, Henning, was du eben gerade gesagt hast, was man macht. Nämlich, man nennt seinen vollen Namen auf dem Plattencover, man zeigt sich auf dem Plattencover und man erzählt auch was zu der Platte. Und zwar ist das neue Album von Angus und Julia Stone.
Oh, hast du das?
Kate Forestier.
Cool, zeig mal rüber noch. Ich habe es nicht gesehen, Dennis.
Ach so, sorry.
Ah, ich wollte es mir auch schon bestellen. Ja. Cool.
Das neue Album von denen ist ein paar Wochen jetzt erst draußen und die, ja, wie gesagt, alles richtig gemacht. Ne? Du weißt sofort, was du kriegst auf diesem Album, weil du kannst ihren Namen sehen, du siehst, die kuscheln sich so ein bisschen aneinander, dieses Geschwisterpaar und du siehst auch, also auf der Platte auch alles richtig gemacht, hier über Fotos, was das Setting angeht. Die haben
ja, Moment ein schönes, mal. Ja. Oh, stopp mal, ich muss mich unterbrechen. Nee. Dass ich das falsch verstehe. Also ja. Ich habe Henning jetzt so verstanden, dass es nicht immer gut ist, das so zu machen. Ja, aber nur wenn ein großes Label sagt, ihr müsst leicht zu sehen sein. Also auch Frank und Damien, mit dem ich sehe mich nicht vorne drauf, war gut, Henning, oder? Dass man sagt so hier, da ist open-minded.
Also in meiner Auffassung auf jeden Fall. Es muss immer authentisch sein. Und Angus und Julian Stone ist auf jeden Fall mehr als authentisch und würde ich auch grundsätzlich eher Indie im Sinne von wir entscheiden, was passiert, künstlerisch einordnen.
Genau, ja, okay.
Und Sie haben sich dafür entschieden, hier so ein Booklet mit beizulegen, mit jeder Menge Fotos und Texten. Und das hat mich auch total angesprochen, weil es sehr schön gestaltet ist. Man kann wunderbar alles mitlesen. Und es ist ein schönes Gatefold, sehr hochwertig produziert. Und es kommt auf farbigen, goldenen Vinyl raus. Mit so ein bisschen Schlieren drauf. Kann ich eigentlich fast nicht mehr sehen, goldenes Vinyl. Aber das ist, ja, passt schon. Angenehmes Color-Matching. Also wir hören natürlich hier Indie-Folk, Singer-Songwriter-Musik, so wie man das von den beiden gewohnt ist. Das ist schon ihr sechstes Studioalbum. Und es ist so ein bisschen eine Rückkehr von den beiden zu akustischen Wurzeln. Es ist sehr runtergekocht, insbesondere die B-Seite, also die zweiten sechs Songs. Und verzichten hier bewusst auf komplexe Arrangements und Elektronik. Und sind dafür wirklich glaubhaft und intim. Und ja, das wird jetzt nicht mein Lieblingsalbum von denen werden, weil hier auch nicht so die Mega-Hits drauf sind, wie sie jetzt bei Down the Way zum Beispiel, ne, dieses Big Jet Plane oder auf dem Album Snow, da hatten sie ja das Grizzly Bear drauf. Da kommen hier kaum Songs dran, aber es ist sehr schön und es ist melancholisch und nachdenklich und das mag ich ja immer ganz gerne. Ist von daher vielleicht auch nicht so das perfekte Sommeralbum, aber nun gut. Die beiden, die passen ja ganz hervorragend zusammen, was Arrangements angeht und was das sich abwechseln oder als Duett singend stimmlich zusammen betrifft. Und ja, haben natürlich auch hier wieder große Liebesdramen und Hochzeitshymnen über die Saison. Aber es ist nie platt oder irgendwie, ja.
Langweilt dich das? Oder ist das so, bist du so ein bisschen, also,
ja, nur eine Frage. Ja, es wirkt immer so ein bisschen unpersönlich, aber es ist jetzt nichts, Textliches, was mich jetzt so berührt im Sinne von, da habe ich jetzt was Neues gelernt oder das holt mich jetzt in meiner Lebenssituation ab. Es ist einfach schöne Musik, jetzt ohne Wertung, schöne Musik.
Okay.
Ja, es schlägt aber in die gleiche Kerbe, von der ich vorhin gesprochen habe, nämlich man kann nur einmal überraschen. Man merkt ja schon, dass du halt eben sehr, sehr leidenschaftlich von diesem Duo, sag ich jetzt mal, redest. Und ich glaube, die erste Platte muss auch so Anfang der Nullerjahre, 2004 um den Dreh rum rausgekommen sein. Und ich fand das damals, ohne dass ich mit dem Werk jetzt wirklich großartig bekannt bin, aber ich weiß noch, dass ich damals ein Projekt mit meinem Kumpel Jan Löchel hatte und wir haben uns Les Souvenirs genannt. Und wollten halt eben so ein bisschen Simon & Garfunkel, also zwei Stimmen, ganz einfache Musik, die nur mit der Gitarre funktioniert und wenn überhaupt irgendwie ganz einfach nur was Perkussives im Hintergrund. Und dann kam unsere Plattenfirma und spielte uns halt eben diese Platte vor und ich dachte so, Alter, was für dicke Eier muss man haben, wenn in diesem ganzen Fahrwasser, wo plötzlich halt eben die Musikvielfalt explodiert, die Möglichkeiten digital und am Computer Dinge halt eben zu machen, die man sich sonst vorher nicht leisten konnte, weil man entweder ein Orchester oder, keine Ahnung, sich die Instrumente nicht leisten konnte, dass da halt eben wirklich wieder das ganz, ganz klassische, folkige Songwriting in Vordergrund und vor allem Handwerk in Vordergrund gestellt wurde. Ne?
Ja,
und genau. Das habe ich jetzt aus dir herausgehört und wie gesagt, ich glaube, als wirklicher Fan muss man halt eben auch durch diese Zeiten, also gehe ich auch gerne mit einer Band oder mit KünstlerInnen durch solche Zeiten, wo ich spüre, wo ich merke einfach, dass sie am Struggeln sind oder beziehungsweise selber nicht wissen, was sie wirklich so berührt, dass es halt eben auch für andere Leute episch werden kann. Ne? Und das gehört halt eben zu der Geschichte eines Künstlers dazu.
Ja, genau. Also es tut auch überhaupt nicht weh, das Album. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sie strugglen, vielleicht wollten sie auch einmal sagen, so, jetzt ist auch mal gut, man kann auch einfach mal ruhige Musik mit guter Produktion von der Akustikgitarre und ein bisschen seichten Beats machen und ein bisschen hier und da, und man kann auch einfach mal schön singen, und das muss dann auch einfach mal reichen. Ich meine, sie machen kein Country-Album, aber Musikjournalisten rufen ja 2024 schon als das Jahr der Country-Alben aus, und wenn jetzt Beyoncé ein Country-Album macht, ich höre da kaum Country drauf, ja, und hier kriege ich halt einfach was ich von den beiden so erwarte.
Ja, ist auch gut. Aber ich weiß genau, was du mit Beyoncé meinst. Und ich finde nur gut, also ich habe ehrlich gesagt, in der Musik kenne ich das Problem von kultureller Aneignung ehrlich gesagt nicht. Nur dann, wenn es nicht ernst gemeint ist. Ich finde es aber schön, dass es da mal auch umgekehrt stattfindet. Und allein, dass eine Person of Color mit dem Namen Beyoncé logischerweise halt eben sehr, sehr prominent einfach sich hinstellt und einen Cowboy-Hut aufsetzt und sagt, sie macht jetzt ein Country-Album, finde ich großartig. Das hat schon was von Punk, ehrlich gesagt.
Ja, das Statement und das Cover, das definitiv unterstütze ich. Ich meine jetzt nur, wie mich die Musik berührt, und mich berührt Musik von Beyoncé nicht. Die hier berührt mich schon, und deswegen habe ich es mir auch gekauft. Und ich finde es gut. Da sind zwei ziemlich starke Songs drauf, und einen davon, Down to the Sea, der ist sehr eingängig auch, den werde ich auf unsere Playlist packen. Henning, kaufst du dir Schallplatten? Hast du eine Schallplattensammlung, in die du was reingibst aus eigenem Portemonnaie, oder wirst du zugeschmissen aus der Industrie und von Freunden?
Nee, also zum einen bin ich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, Martin, du hattest das gesagt, dass du Coverkäufe magst, ne, oder kennst. In meinem Podcast Musik ist Trumpf mit Teloni, da habe ich da gestern einen Podcast aufgenommen, in dem ich erzählt habe, dass als der Letzte in meinem Freundeskreis überhaupt einen CD-Spieler bekommen habe, aufholen musste, weil zum einen Vinylplatten habe ich immer von meinem Bruder aufgehört sozusagen, und CDs hatte ich halt eben keine. Und dann musste ich im Plattenladen rennen und mir halt eben CDs kaufen. Und dann, glaube ich, 90% meiner CD-Sammlung besteht nur aus Coverkäufen, was nicht immer nur schlecht gewesen sein muss. Aber tatsächlich, bei Vinyl ist es so, dass ich plötzlich gemerkt habe, bei dem ganzen Streaming-Angebot ist es irgendwann eine ganz andere Form der Rezeption, Platten aufzulegen. Und natürlich, wir hatten jetzt in Berlin, als ich noch in Berlin gelebt habe, haben häufiger mal so die Kinder von Freunden bei uns gewohnt. Unter anderem der Sohn von Tom Kummer, Henry, der jetzt mittlerweile, glaube ich, Kunst in New York studiert. Und der war mit 17 unfassbar fasziniert von Vinylplatten. Hat also auch ganz viel altes Zeug gehört, aber mir auch ganz, ganz viel Neues vorgestellt. Und da bin ich dann halt eben auch wieder auf den Geschmack gekommen, mir Vinylplatten zu kaufen, auch mir wieder einen Plattenspieler zuzulegen. Aber die Platte, von der ich euch gerne erzählen möchte, ist mir tatsächlich von der Künstlerin selber geschenkt worden. Und sie ist sie läuft, wenn ich Zugang zu meinem Plattenspieler habe, läuft sie hoch und runter aktuell. Und ist, glaube ich, wie gesagt, ich bin kein Musik-Nerd, aber ich glaube, es ist das zweite Album. Die Künstlerin heißt Lola Young, und das Album heißt This Wasn't Meant For You Anyway. Und ich bin darauf aufmerksam geworden durch Social Media. Hab sie in einem 60-Sekunden-Clip auf Instagram gesehen, wie sie diesen Überhit Conceited gesungen hat in einem Waschsalon. Und wie gesagt, das war kein Musikvideo, sondern einfach nur eine Scheißaufnahme, und irgendwie saß sie da, aber dieser Beat und dieser Song und der Text haben mich so weggeblasen, das war Wahnsinn. Dann habe ich natürlich geguckt, wer ist diese Künstlerin Lola Young, ist eine Londonerin, und war offensichtlich halt eben all das, was, sagen wir, in der, ich weiß gar nicht, welche Generation jetzt gerade dran ist, aber die wird so Anfang 20 sein, und verkörpert all das, was für mich als Jahrgang 71er schwer verständlich und schwer zugänglich ist, aber auf eine Art und Weise, wie ich es total sympathisch und verständlich finde und denke, ja, so muss das sein. Ja, also ich habe, gebe ich ganz ehrlich zu, anfangs totale Probleme mit der Gendersprache gehabt, bis ich mit jemandem gesprochen habe, bei dem das so flowig und natürlich von den Lippen kam, dass ich dachte, Alter, warum eigentlich nicht? Und was soll diese ganze Aufregung darüber? Mach's doch einfach, wenn du Spaß dran hast oder wenn du es kannst vor allem, oder wenn es dass man manchmal halt eben auch gerade für ein älteres Semester wie mich, braucht es halt eben, glaube ich, ikonische Momente, um zu verstehen, dass sich die Zeiten auch zum Positiven ändern und dass Dinge, die, vor denen ich vielleicht Veränderungen, vor denen ich Angst habe, manchmal halt eben auch einfach für was Besseres geeignet sind. Lola Young verkörpert all das, weil sie Female Empowerment, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, sie ist, glaube ich, auch homosexuell, könnte ich mir vorstellen, zumindest sexuell nicht ganz klar definierbar, was ja auch eigentlich total scheißegal ist, aber sie strahlt etwas aus, wo man immer denkt, so, wenn man da jetzt irgendwie nachfragen würde oder irgendwas komisch findet, wirst du immer sofort einen Fuckfinger kriegen, aber so, dass man sie einfach so ins Herz schließen muss. Man will die Frau unbedingt kennenlernen. Ich war dann ganz, ganz überrascht, dass sie auf den Streaming-Portalen jetzt noch nicht, offensichtlich nicht so bekannt war. Aber sie macht es sehr, sehr oldschoolig. Sie geht über den Weg, live zu spielen und spielt tatsächlich jetzt auch in Amerika und Europa ausverkaufte Shows. Hat vor ein paar Wochen in Berlin gespielt vor, ich glaube, 300 Zuschauern. Die Fans sind ihr total ergeben und sie ist, also jetzt würde mit Sicherheit nicht auf dem Cover der Vogue erscheinen, sag ich mal, als Topmodel von Versace, aber sie ist einer der schönsten Menschen, die ich je gesehen habe. Ich habe dann auf diesen Videos bei Instagram habe ich immer geschrieben, wie krass ich das finde und dass es bei mir hoch und runter läuft. Und sie hat mir dann tatsächlich eine DM zurückgeschickt und dass sie sich darüber freut und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, ich höre momentan halt eben auch viel Vinyl, aber deine Sache erstmal nur so gestreamt. Und dann hat sie mir das neue Album oder ihr aktuelles Album halt eben auch zugeschickt. Und allein deshalb ist für mich diese Verbindung halt eben da. Und momentan hat sie einen Song draußen, der heißt Messi. Nicht weniger hittig. Aber wenn man das ganze Album anhört, und ich finde es sehr, sehr cool, dass sie halt eben, ich glaube, auf diesem Album sind 11 Songs zu hören. Also es hat Vinyllänge und es ist auch Musik dabei, die jetzt nicht so eingängig ist wie die beiden Singles.
Nee, ist auch sehr abwechslungsreich, das Album. Ich habe da auch schon ein paar Mal reingehört.
Ja, aber es ist immer ehrlich. Und das, was du vorhin dankbarerweise über H-Block sagtest, dass die Energie da ist. Ne? Es ist total ein aktueller Sound, finde ich. Aber man hat das Gefühl, dass da eine Band am Start ist. Und wie sie performt, man kann auch auf YouTube so Videos sehen, wie sie live halt eben auftritt. Also das ist etwas, wo ich aufgehört habe, mir Sorgen über die Zukunft oder die junge Generation zu machen. Wenn sowas dabei rauskommt, kann das nur gut sein.
Ja.
Und mein Tipp für die Playlist ist, auch wenn Messi gerade hoch und runter läuft, ich würde gerne Conceited aufnehmen in die Playlist.
Oh, das ist wirklich gut, das eigentlich.
Ja.
Okay.
Ja. Du hast ja, ich habe gerade mal so ein bisschen reingeschaut, die hat 1,2 Millionen Follower bei dem grünen Streaming-Anbieter Spotify und du hast ja mit, also die ist 23 Jahre alt, 2001 geboren, also das wäre so ein fast ein Kandidat für The Voice Kids damals gewesen, wo, also jetzt nicht ja, in Deutschland, aber dann entsprechend in Amerika, ne? Wer weiß, also weißt du, wie der Weg von ihr war irgendwie? Hast du das nachverfolgt? Wüsstest du da was?
Überhaupt nee? Nicht.
Okay. Ja.
Sie ist hat für mich sowas, so ein, sie strahlt etwas aus, was ich Amy Winehouse gewünscht hätte. Also sie hat, natürlich ist, kann man da don't judge a book by its cover, aber die ist sehr bei sich und trotzdem eine Revoluzerin. Ja. Aber ohne Leuten weh zu tun, sondern sie sagt einfach nur, go fuck yourself, irgendwie, wenn andere Leute sie beurteilen wollen. Und großartig, weil sie einfach was kann.
Ich finde das auch, den Arsch muss man erstmal in der Hose haben, dass man in dem Alter, das in dem Metier, wo sie sich ja bewegt, in der Öffentlichkeit, im Musikbusiness, erstmal, also da auch Hochachtung an diese Generation und auch die Nachfolgenden, die anders aufwachsen. Henning, du bist auch nochmal eine Generation vor uns jetzt. Wir sind so 44, nochmal 10 Jahre fast dazwischen. Ja, eigentlich passt es, aber es gibt Unterschiede. Und das Schöne ist, glaube ich, wenn die so aufwächst, dann ist die Hoffnung da, dass andere auch diese Stärke und Kraft haben, dadurch zu gehen.
Ich habe die auch überhaupt nicht wahrgenommen vorher. Das ist ja anscheinend schon ihr drittes Album.
Okay.
Und ich bin erst auf dieses Album aufmerksam geworden, auch über das Medium Vinyl tatsächlich. Und das finde ich auch gerade so cool an diesem Medium, dass ich da für mich Bands und Künstlerinnen und Künstler entdecke, die ich sonst nicht so wahrgenommen hätte. Im Streaming irgendwie hätte ich jetzt nicht reingeklickt, aber wenn irgendwie das Artwork stimmt oder die Story stimmt oder eine Rezension einfach stimmt, dann hört man da mal rein und bestellt sich
oder auch nicht. Ne? Oder, um es zu sagen, mit Coverkauf. Zweiter Coverkauf für mich heute. Entschuldigung, wenn ich so einen Bruch mache.
Voll gute Überleitung. Ja, wir müssen auch.
Ich habe mir eine kanadische Band rausgesucht, ohne es zu wissen, weil es wieder ein Coverkauf war in meinem geliebten Plattenladen in Hannover, Rocker Records. Dankeschön. Ich
mache nochmal Werbung für Rocker
Records. Könnt ihr bestellen und auch hingehen. Geht hin, nette Leute da. Ich habe mir dieses Cover gekauft. Squeeze heißt es und es ist von den Born Ruffians. Kanadische Indie, oh, guck mal, alle hier, weiß ich gar nicht, nicht mal Henning hat eine Story dazu, ich bin noch gespannt auf die, Donne, wie heißt er, jetzt hier Frankenreiter-Story bin ich auch noch gespannt, können wir zum Ende nochmal klären. Also, Coverkauf, hier ist so ein schönes Cover mit so einer, ach, das ist so eine, wie heißt das hier, wenn man hier diese Geräusche und sowas, da gibt es auch sowas, wo die in so eine, ASMR und so Knete reingreifen und sowas. Und gefühlt. Ja.
Also wenn man so auf so Meetingraumbälle irgendwie, wo so die Keime von 85 anderen drin sind, da einmal so richtig reingreift und sich so
ist das. Squeeze runterbringt. Heißt das. Und das ist von 2020 das Album. Es ist das zweite, also insgesamt das achte Album dieser Band. Born Ruffians. Ruffian ist der Rüpel, der Raufbold. Kriegt man mit der Musik. Wir bewegen uns hier im Pop-Rock-Bereich, ein bisschen Beatles-lastig, Superchunk ist dabei, so 80er-Anleihen, Synthesizer-Parts und ach, es ist einfach toll gemischt irgendwie. Und Beatles hört man tatsächlich bei einem Song, Deathbed heißt der Song, den nehme ich übrigens auch auf die Playlist, so ein bisschen mit raus. Das ist so ein ganz gemischter Song, der so ein bisschen langsam anfängt und dann wirklich so Beatleske Parts irgendwie drin hat. Dieses Album Squeeze ist das zweite Album aus so einer Dreierreihe. Es ist ein ganz klassisches Corona-Album. Die haben das erste Album Juice produziert, dann das zweite Squeeze, die beiden in einem Jahr zusammen und danach kommt Pulp. Ob das zusammenhängt, einmal Juice, Squeeze und Pulp. Pulp ist so der Brei, Fruchtfleisch. Also wenn man Saft macht, muss man ja was quetschen und stimmt. Brei bleibt dann über oder sowas. Also ich verbinde das einfach mal miteinander. In dem ersten Album, das ist eher so ganz doll Pop-Rock. Und das dritte Album, Pulp, ist eher so ein bisschen experimentell, also zu durcheinander für mich. Und mit diesem Squeeze-Album, das so richtig schön abgerundet. Und Henning, ich habe immer so den Geschmack zu Alben, die so eher nicht so Mainstream, nicht so Dennis würde die meistens nicht kaufen, warum auch immer. Also manchmal haben wir einen gleichen Geschmack. Und wahrscheinlich hätte Dennis sich Juice oder Pulp rausgesucht. Und ich finde hier dieses Squeeze so richtig rund, soft im Gesang. Es gibt Duette mit Hannah Georgias. So heißt es, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie die genau heißt. Georgias. Und die ist 1983 in Kanada auch geboren. Und ach, es gibt einfach wundervolle Pop-Momente, die so in den 60er Jahren anfangen, dann mit Flair weitergehen und 80er Momente dann auch nochmal in den Songtexten sich wiederfinden. Und es ist einfach ein vielseitiges Album und entstanden aus den Resten, also die Resterampe, die man kriegt man jetzt nicht, aber bei Juice haben die halt ganz viel Material gesammelt und haben gemerkt in 2020, ey, wir haben noch so viel über, wir machen. Ich glaube, Juice ist im Mai rausgekommen und die haben dann für den September, glaube ich, noch dann Squeeze gleich rausgebracht, weil einfach so viel Material über war. Und in meinen Ohren und in den Augen vom Cover her war es genau die richtige Entscheidung, dieses Cover mitzunehmen, sage ich schon. Ja, ich bin voll das Opfer für Cover, aber einfach schön. Und als ich es dann ausgepackt habe, Leute, ich will ja nicht prahlen, aber es kam dann sowas hier zum Vorschein, wo ich auch dachte, Ui, ich habe sie auch gebraucht gekauft. Also ich bin da auch sehr gut unterwegs. Nichts Neues.
Das sieht man.
Sondern hier Schicko, war das wirklich Schicko. Noch wie nichts Neues.
Dass du gebraucht unterwegs bist hier.
Meinst du das wirklich, Henning, jetzt oder was? Ich glaube, es geht los jetzt. Jetzt werde ich nicht von Dennis gedisst, sondern von Henning auch schon hier. Ich glaube, es geht
los. Nein, die Platte sah so gebraucht aus.
Die Farbe ist ausgeglichen außen, nein, genau.
Geil. Geiles Cover, Matching, also alles auch vom Thema. Ne? Das passt, total. Passt wunderbar.
Also ich bin hellauf begeistert, auch von der Musik. Und die Musik ist tatsächlich sowas, wo man, Dennis weiß es, so 60er Jahre. Ich bin mit meinem Stiefpapa so aufgewachsen, dass halt Creedence Clearwater Revival und Co. einfach, ich finde es genial gut. Das kriege ich hier auch so ein bisschen mit rein. Und ich glaube, deswegen finde ich es sehr schön.
Guck mal, Martin, gestern beim Telefonat noch über den Record Store Day abgerantet und jetzt hast du eine Record Store Day
ja, Edition stimmt. von dieser ja, Platten. Ja, stört mich aber. Weißt du auch warum? Weil ich habe die ja gebraucht gekauft, da ist kein Hype-Sticker drauf. Da können wir uns jetzt mal wieder drüber unterhalten. Ja, irgendeiner, der die gekauft hat, hat das alles weggeschmissen. Ach, egal. Ich freue mich über die Musik und das Wichtige ist ja die Musik, die ist da drin. Henning schüttelt mit dem Kopf für die, die es nicht sehen, nämlich alle, die zuhören. Warum schüttelst du mit dem Kopf, Henning?
Naja, die Sticker abzureißen ist ein großer Fauxpas, den ich auch jahrelang begangen habe. Aber was ich spannend finde, ohne die Band zu kennen und natürlich auch diese drei Alben nicht zu kennen, Squeeze, Juice und Pulp ist eine unfassbar geile Metapher für den Werdegang oder die Entstehung einer Momentbeschreibung oder Momentaufnahme für eine Band. Weil wenn man, Juice wäre jetzt das, was unten rauskommt, das, was man früher halt eben auf eine Platte gepackt hat. Squeeze ist das, was ist das Brainstorming, wo die, wo du alles rauslässt, wo du guckst halt eben, was interessiert uns eigentlich, ne? Und Pulp ist dann wahrscheinlich die, sag mal, das, was von bei es nicht auf Juice geschafft hat, aber noch, immer noch Teil von dem
die B-Seitensammlung. Mhm.
Ja, genau. Und ein total spannendes Konzept, wobei ich natürlich sagen muss, dass ich nicht weiß, ob das ein Konzept war.
Nee, genau, ich auch nicht, aber es liegt sehr nah, weil für mich, wenn ich es als Zuhörer höre, fühle ich das genau in der Musik, weil dieses Juice ist wirklich das Produzierte, was die haben wollten. Squeeze war dann wahrscheinlich das, wo sie gesagt haben, ja, das sind jetzt nicht diese Pop-Schlager, die rauskommen sollen, die wirklich was reißen. Für mich reißen sie aber auch was, aber die sind tatsächlich gefühlt ruhiger und ein bisschen gesetzter. Und Pulp ist wirklich dieses Experimentelle, was ich gesagt habe, was so ein bisschen, wie du auch sagtest, so das, wo nochmal extra eine Schippe draufkommt, die sich für mich jetzt so experimentell anhört, für diejenigen aber wahrscheinlich genau das Weiterkommen beschreibt, wo sie hinwollen. Cool. Habe ich nicht so gesehen. Ja, schön.
Großartig.
Ja, voll gut. Leute, macht Coverkäufe, ihr entdeckt wundervolle Sachen, echt, ey.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn man dann auch anfängt, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, ne? Und das ist ja, glaube ich, das Wichtige.
Total, die Menschen auch, die dahinter stehen. Und der Leadsänger heißt Luke Lalonde. Der ist auch solo unterwegs gewesen mit The Perpetual Optimist 2019. Auch ein gutes Album, wo ich definitiv nochmal genauer reinhören werde. Das.
Und Martin, wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge nur zu Albencovern. Und dann erscheint es halt umso verwunderlicher, dass manche Bands, also manchmal wundert man sich wirklich, hä, wieso ist dieses Plattencover jetzt dabei rausgekommen bei euch? Wieso meint ihr, dass das irgendwen anspricht? Mhm. Oder ist das jetzt eine Konsensentscheidung gewesen? Oder verstehe es aber noch nicht? Komisch, ne?
Ja, eigenartig.
Henning, Martin und ich haben seit einer Folge entschieden, uns ein bisschen zurückzunehmen und euch Gästen ein bisschen mehr Raum einzuräumen. Und deswegen bist du der Einzige, der hier heute ein Lieblingsalbum vorstellen darf. Und Martin und ich müssen unsere Leidenschaft unterdrücken.
Oh Gott, da weiß ich gar nicht, ob ich mit dieser Ehre umgehen kann. Aber ich tue es natürlich sehr, sehr gerne, weil ich den Künstler liebe und ihr habt es ja angedeutet, ich habe eine lange Zeit auch Management gemacht und muss ja auch noch meine Donovan Frankenwriter-Story loswerden.
Mit Pohlmann. Und jetzt, ich glaube, da kommt Grund, was.
Genau. Ja, genau, da kommt Pohlmann. Der auch der Grund ist, warum ich überhaupt mit Management angefangen habe. Ich habe ihn kennengelernt, da hat er noch auf dem Bau gearbeitet und kam mit meine Frau hat ihn im BP1 in Hamburg auf der Schanze in einer Kneipe kennengelernt, wo er damals noch nicht wirklich begabt an der Gitarre saß und vor 10 Leuten seine Songs gespielt hat. Und hat gesagt, mit dem musst du mal was machen. Und Jan Löchel, den ich vorhin ja auch schon mal angesprochen habe, und ich haben uns ihn dann angenommen und oder seine angenommen. Und da kam er einfach nur mit so einer losen Zettelsammlung und er hatte unfassbare Gedichte dabei, die mich schwer beeindruckt haben. Und irgendwie hat er es geschafft, dann auf der Gitarre halt eben auch diese Gedichte zu vertonen. Und irgendwann ist da tatsächlich auch ein Album oder erstmal eine EP zwischen Heimweh und Fernsucht draus entstanden. Und später dann ein Album, wo auch der Song Wenn jetzt Sommer wäre drauf war, was dann so sein größter Hit bis heute halt eben gewesen ist. Und in genau diese Phase kam Jack Johnson und alle haben gesagt so, ja, das ist der neue Jack Johnson. Uns ist das ziemlich auf den Sack gegangen, aber tatsächlich hat Jack Johnson dann, weil er diesen Song gehört hat, in Deutschland Kontakt zu uns aufgenommen und wollte ihn kennenlernen und sagte, mein Freund Donovan Frankenreiter hat mir Pohlmann vorgestellt und
Martin,
wir wollten uns nochmal melden, weil wir verstehen keinen einzigen Textbaustein, aber wir finden die Ausstrahlung von dem Vogel so geil. Und dann haben wir tatsächlich Donovan Frankenreiter und Jack Johnson auf einem Konzert in der Arena in Berlin getroffen. War dann alles sehr, sehr unspektakulär, aber die beiden hatten auf jeden Fall noch später noch so WhatsApp, gab es damals noch nicht, aber SMS-Kontakt, der dann auch später eingeschlafen ist. Aber Pohlmann hat später halt eben auch noch ein Album rausgebracht. Das war dann so ein bisschen, die Plattenfirma war natürlich eben ständig auf der Suche nach dem nächsten Wenn jetzt Sommer wäre. Und Ingo war ein Typ oder ist ein Typ, den ich unfassbar inspirierend und faszinierend finde, allein deshalb, weil er immer bei sich bleibt und das macht, was aus ihm herauskommt und nicht versucht, anderen zu gefallen. Und hat dann hat eine Reihe von Songs gehabt, die bei seinem dritten Album, sein drittes oder viertes Album war das, 2013, Nix ohne Grund heißt das, und hat so ein bisschen versucht zu experimentieren, auch was Sounds angeht. Zwei seiner größten Fans waren Philipp Poisel und Clouseau, die, glaube ich, auch nicht so Karriere gemacht hätten und nicht solche Musik machen würden, wie sie jetzt machen, wenn sie diese legendäre EP von Pohlmann nicht gehört hätten, was sie mir beide auch schon gesagt haben. Und beide sind offensichtlich große Fans. Jedenfalls hat er mit diesem Album Nix ohne Grund etwas herumexperimentiert. Es ist überhaupt, sag mal, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich das am wenigsten erfolgreiche in seinem Oeuvre. Aber für mich wurden die Texte dann halt eben auch irgendwann etwas zu verkopft, dachte ich. Ich habe mir dieses Album, weil es mich irgendwie immer angesprochen hat, immer wieder gehört und immer wieder gehört auf Zugfahrten oder auch zu Hause. Und es ist, jeder Song ist ein Treffer, ein Knaller und es ist ein Diamant, der noch nicht gehoben, oder ein Schatz, der noch nicht gehoben worden ist, zumindest was die Öffentlichkeit angeht. Allein, also Star Wars, ein Song, der großartig ist, oder Roy Batty, in Klammern, in Tribute to Philip K. Dick, ich weiß es gar nicht mal genau, ganz genau, welcher Film das ist, aber inspiriert durch einen Film. Gott, wie peinlich.
Star Wars vielleicht.
Wie schlecht ich vorbereitet bin. Wie auch immer. Nee, was? Natürlich nicht. Aber vor allem hat er einen Song geschrieben, der heißt Köder oder Fang.
Okay.
Wo es so ein bisschen, also um ein Thema geht, was viele Musiker und Musikerinnen schon angesprochen haben, wo es darum geht, bist du der Schaf oder das Wolf, bist du oder Kopf oder Herz, meinetwegen, wie was Mark Forster ja auch mal gesungen hat. Aber das hat er in einer Form zum Ausdruck gebracht, die so feingeistig ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Typ, dass seine Legasthenie nie festgestellt wurde bei diesem unfassbar intelligenten Menschen und er deshalb nach der 10. Klasse abgegangen ist und in eine Maurerlehre begonnen hat und von seinen Maurerkollegen natürlich immer nur verarscht worden ist, weil er nicht wirklich ernst genommen worden ist, weil das ein Typ war, der sich halt eben wirklich auch für Gedichte und für Musik unfassbar interessiert hat, dann später auf dem zweiten Bildungsweg noch sein Abitur nachgeholt hat, wie auch immer. Der Typ ist in seiner Gänze einfach ein Bilderbuch im wahrsten Sinne des Wortes. und hat hier ein Album gemacht mit Nix ohne Grund, was es auch auf Vinyl gibt, logischerweise, und was ich wirklich euch allen ans Herz legen möchte und auf eine klassische Vinyl-Art und Weise auch empfehle zu rezipieren, weil man muss die Songs Song für Song durchhören und es ist, dem Typen gehen nicht die Themen aus und es wird, es ist auch ein, man würde ihn als klassischen Singer-Songwriter bezeichnen, aber er wiederholt sich halt eben nicht und das ist außergewöhnlich. Und auf die Playliste würde ich ganz gerne, ach komm, lass uns Roy Batty nehmen, weil das einfach, das, sag mal, ein Text über Mensch und Maschine ist und das finde ich großartig.
Ich finde es sehr schön, dass halt dieses Thema Schallplatte auch da von dir nochmal so angesprochen wird, die, das ist nämlich genau der Grund, warum ich Schallplatten sehr gerne höre, weil ich da eine Musik oder die Musik bewusst wahrnehme und bewusst höre und mir die Zeit dafür nehme. Natürlich setze ich mich auch mal hier hin und daddel hier irgendwas am PC rum, aber meistens sitze ich da und höre diese Musik einfach nur und da finde ich das und schön.
Nur das, ne?
Nur das, genau. Nur Musik hören und die Texte lesen oder dieses schöne Cover angucken und wenn man sich in Pohlmanns Texte dann auch noch verlieren kann oder auch ich muss gucken, dass ich an deine Platte, Henning, der letzte an der Bar noch rankomme. Die ist schweineteuer, überall, 139 Euro, keine Ahnung, kriegst du nur noch im, hier, wie heißt das,
Secondary Market.
Genau, gibt's halt nicht mehr, offiziell.
Ich habe noch ein paar, schick mir mal deine Adresse, wenn ich sie, kann sein, dass es ein paar Wochen dauert, weil erstmal nicht nach Berlin komme, dann schicke ich dir eine. Oder zwei.
Ja. Das wäre ein Traum, ey, cool, ja, okay. Christa, auch da ist es so, dass Texte wahnsinnig wichtig sind und ich bin dir dankbar, Henning, dass du deutsche Musiktexte auch gemacht hast und dich entschieden hast, auf deinem Weg, wie auch immer der war, 2017 deutsche Musik zu machen. Vorher hast du auch schon deutsche Musik gemacht, ja, aber das eigene Album, man hört deinen Weg, den du gegangen bist, wie auch immer der verlaufen ist, in deiner Musik wieder. Und das finde ich sehr schön, dass da die Geschichten zugänglich für jeden hier gemacht wurde. Vielen Dank dafür. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig.
Dankeschön.
Ja.
Gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt, muss mir irgendwie Tränen trocknen.
Ja. Nee, danke ist das Beste, weil das ist, wir sind alle gut erzogen und das sollte auch heutzutage, bitte danke, finde ich immer ganz toll. Und ein Danke reicht mir auch schon aus, weil ich ein emotional hörender Mensch bin und das habe ich da bei dir definitiv gehört und ja.
Toll.
Ja, und das ist ja für uns auch immer noch, wenn man sich dann deine beiden Solo-Alben anhört, ist es natürlich auch immer ein bisschen einfacher als Native German Speaker, deine ehrlichen Worte so zu konsumieren und nicht auf Englisch, auch wenn wir jetzt alle sehr gut Englisch sprechen, aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, was er noch mal ganz anders anspricht, finde ich. Ne? Und,
ja, toll, das freut mich, Dankeschön.
Ja. Ich habe sie auch sehr, sehr viel gehört jetzt gerade in der Vorbereitung hier auf die Folge mit dir. Also sag mal, du bist ein Udo Lindenberg-Fan auch, ne? Hast du deswegen Paul Panzer und so auch so ein bisschen in Anlehnung als Hommage an Udo?
Du meinst den Song Panzer oder was? Ach so, Peter Panker. Weil es gibt in der ersten Platte einen Song, der heißt Panzer. Genau. Ja, und,
nee, ich meine Peter.
Nee, Peter Panker. Peter, das war weniger Udo Lindenberg geschuldet, als vielmehr meiner, sagen wir mal, meinem sehr indifferenten Verhältnis der deutschen Punk-Szene gegenüber. Und ich fand das Wortspiel Peter Pan, immer Kind bleiben, und Peter Parker und Peter Punker ganz witzig. Und für mich, ich fand es immer faszinierend, dass die Leute, die bei uns auf dem Schulhof, ich habe mich immer in den Vordergrund gestellt und wollte in jeder Clique dabei sein. Aber es gab halt eben diese vermeintlich unsichtbaren Menschen, die eher so ein bisschen am Rand standen und die häufig vom Mainstream belächelt wurden, die dann aber so auf der Zielgerade des Lebens oder in der Mitte des Lebens plötzlich gezeigt haben, dass es Sinn macht, ab und zu, vielleicht am Anfang erstmal die Schnauze zu halten, sich die ganze Sache anzugucken und dann zum Schluss mit den Trümpfen zu kommen.
Ja, sehr gut. Schön ausgedrückt. Ich habe mir einen Traum erfüllt und war dieses Jahr das erste Mal auf dem Wacken-Festival. Und es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was den Frieden unter dem Publikum und auch dem diversen Publikum in den diversen Spielrichtungen des Metal akustisch und optisch ausmacht und wie toll man da so nebeneinander her existieren kann und dass ein Death Metal Schränke angucken, wenn sie dir aus Versehen auf den Fuß treten und sich entschuldigen, das erlebt man halt auf anderen Festivals auch nicht so unbedingt und das ist auch, finde ich sehr toll.
Also, ich möchte noch mal eins loswerden, dass ihr Leute da draußen, die ihr uns heute jetzt so lange zugehört habt und fantastische Geschichten gehört habt von Ice-T bis, Ice-T war nicht so viel Thema, sagen wir so, aber der war jetzt noch gerade. Geht mal auf die Seite h-blogs-shop.de und kauft T-Shirt und Bundle und einem signierte Schallplatten, bestellt vor, Time to Move, kommt am 27.09. diesen Jahres raus. Und für alle die, die es noch nicht gehört haben, ich habe es seit meinem 14. Lebensjahr gehört, es ist kein altes irgendwas, es passt wunderbar in die heutige Zeit und besonders mit dem T-Shirt dazu und ein Skateboard habt ihr auch drin, das finde ich ja gut, mein Sohn fängt gerade an zu skaten,
maybe. Jetzt kommen böse Kommentare von deiner Familie, dass du los musst?
Nee, skaten will ich noch hören.
Skaten? Ja, mein Sohn, der fängt gerade an zu skaten und macht alle Tricks. Und ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass ihr da auch im Skate-Bereich, natürlich, du hast es ja eingangs schon gesagt, ich bringe ihm das auch mal näher. Der ist eher im Hip-Hop-Bereich gerade unterwegs, aber da finden wir, glaube ich, auch Überschneidungen. Ach Mensch.
Ja, dann wird er vielleicht ein Crossover-Fan. Aber vielleicht so zum Abschluss nochmal, ich hatte Pete Stahl, dem Sänger von Scream, nämlich geschrieben, hi Pete, listening to your record as I am presenting it in a podcast tonight. I loved it since I heard it in Joshua Tree for the first time, but as of today, I have to say this is an epic piece of music and really gets to me in an extraordinarily touching way. This is some of the best vocal performances I've ever heard. I love it. Und er schrieb jetzt gerade in diesem Moment.
Geil.
Hi Henning, thank you so much for your kind words. This means a lot coming from you. I hope you and the rest of the boys are having a great summer. Also geil. Schöner hätten wir es nicht zusammenfassen können.
Ich liebe das. Schönen Dank. Ah, oh, ist ja wirklich geil. Cool.
Nochmal eine Live-Bestätigung hier während der Podcast-Aufnahme für deine Aussagen
bekommen. Sehr gut.
So, eure Tour ist mega erfolgreich. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du beim Joggen noch so ein bisschen gehasselt hast. Sind jetzt alle Städte ausverkauft oder habt ihr immer noch?
Nee, kommt alle nach Leipzig.
In Leipzig
gibt's noch Tickets.
Okay.
Also ich muss noch 220 Kilometer laufen.
Ja. Oh, okay.
Naja, gut.
Ja, macht das auf jeden Fall. Und geht auch auf die gängigen Podcast-Plattformen und abonniert Musik ist Trumpf. Es lohnt sich immer wieder, euch beiden zuzuhören. Genau, ich habe auch den Eindruck, genauso wie bei Martin und mir, Till und du, ihr habt auch einen recht unterschiedlichen Musikgeschmack und unterschiedliche Art und Weisen an Musik ranzugehen. Und das macht das Ganze ja aus, dass man eben, ich habe heute auch wieder so viel neue Musik entdeckt und bin dankbar, dass wir da nicht nur uns selber Impulse geben, sondern du uns heute auch wieder ganz tolle Impulse gegeben habt. Und wenn ihr Musik ist Trumpf abonniert habt, dann abonniert natürlich auch Plattenpanorama, gebt uns 5 Sterne, lasst uns Kommentare da, schreibt uns, war die Folge mit Henning gut, war sie nicht gut, was hätten wir besser machen können und so weiter.
Im Plattenpanorama ist eigentlich das bessere Musik ist Trumpf.
Also wir haben tatsächlich, Henning, uns lange unterhalten darüber, ob wir das richtig machen hier. Und ich merke immer wieder, dass es so schön ist. Musiker oder auch ein paar Schauspieler hatten wir auch schon da, die irgendwas mit Musik auch zu tun hatten. Aber Musiker hier zu haben und mit denen über Musik zu sprechen, die selber hören, die ist ja auch, und es ist mal so überraschend, dass es gar nicht die Musikrichtung meistens ist, die selber machen. Und das ist so schön, dass wir da wirklich so eine Nische gefunden haben für uns. Euch auch ein anderes Gesicht mal zu geben, als ihr vielleicht nach außen hin immer habt. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für.
Henning, ganz herzlichen Dank wirklich, dass du hier Zeit mit uns verbracht hast heute Abend. Es war genauso, wie ich es mir erhofft habe. Ich hatte großen Spaß. Wir hatten großen Spaß. Wir haben was gelernt. Ich mag deine Energie hier so als Podcaster. Und ich bin auch sehr dankbar für die schönen Stunden, die ihr uns live beschert habt, Open Air. Ja.
Ich danke euch ganz herzlich aus tiefstem Herzen und wenn ihr in Hannover vorbeikommen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Für euch ist immer noch Platz auf der Gästeliste.
Muss ich das gar nicht offline stellen?
Dankeschön. Setz uns einfach drauf. Ich glaube, wir sind uns da einig. Termin finden wir schon eine Lösung, dass wir da
erinnert, können. Erinnert mich nochmal dran.
Ja, machen wir. Alles gut. Henning, für unsere, ich danke auch allen Zuhörenden. Ich danke dir, dass du da warst. Es war mir wirklich eine Freude. Und wie die Gäste bei uns immer, darfst du diese Folge mit deinen Worten beschließen?
Erstmal vielen, vielen Dank. Großartiger Podcast, tolles Gespräch und ich gehe jetzt pissen.